Fußball Insight, das ist der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funke Sport. Und wie man es vielleicht schon hier in der Begrüßung von mir, Christian Hoch, hallo, hört, wir sind hier alle so ein bisschen angeschlagen. Der Andreas Ernst, der mit dabei ist, der schlürft gerade aus seiner Teetasse. Moin, ja, Andi.
Definitiv. Also wenn zwischendurch mal einer irgendwas Flüssiges hört, das bin ich dann mit meinem Tee.
Genau, und der Sebastian Westing, der, glaube ich, uns hier alle angesteckt hat. Hi, Sebastian, auch
an dich. Ich weise sämtliche Verantwortung von mir.
Wo ist dein Tee?
Mein Tee, den habe ich vergessen.
Du kannst auch gerne aus meiner Tasse trinken, weil
ja,
wir sind
super. Meine Viren sollen deine Viren sein. Toll.
Nein, also entschuldigt bitte unsere kratzigen Stimmen, unsere zue Nase vielleicht. Da können wir leider nichts für. Das geht hier alles gerade so ein bisschen um im Pott. Und wir sprechen natürlich auch über die Fußballteams, über die Themen im Ruhrgebiet. Vorangegangen das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien in Dortmund. Wir sprechen über die SG Wattenscheid 09. Wir sprechen über Borussia Dortmund, über Schalke 04, den VfL Bochum und natürlich auch den MSV Duisburg. Wir haben Einschätzungen, wir haben O-Töne von Verantwortlichen, von Spielern. Ist alles dabei. Ich freue mich sehr. Jetzt geht's los.
Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
So, beiden, wir fangen an mit der Nationalmannschaft. Sebastian, du hast ja gestern einen schönen Abend im Dortmunder Signal Iduna Park gemacht. Deutschland gegen Argentinien, 2-2 am Ende.
Der musste sich gar nicht umgewöhnen. 2-2
nach
2-0 Führung.
Also.
Ja, ich hab das tatsächlich auch getwittert. Also direkt, dass das 1-2 gefallen war, oder das 2-1 gefallen, nee, das 1-2 gefallen war, so rum, habe ich auch getwittert, würde ja passen, wenn die Heimmannschaft hier heute nach Führung nur 2-2 spielt. Ihr könnt mich also großen Propheten und Orakel nennen, denn selbstverständlich musste es so kommen. Vor allem natürlich, weil ich meinen Spielbericht eigentlich gerade genau fertig hatte.
Oh ja.
Und dann das 2-2 fiel, wie es ja immer so ist.
Das ist, habe ich diese Saison ganz viel beim VfL Bochum gehabt. Also
ja, ich
vor allem Heimspiele.
Schalke gegen Köln hatte ich auch. Spielbericht war schon fertig. 1-0 und dann.
Schalke gegen Mainz doch auch, oder nicht?
Schalke Mainz auch. Ja, später. Schalke ist später.
Genau.
Ja, jetzt
Nationalmannschaft. Bleiben wir bei der Nationalmannschaft.
Ich bin enttäuscht. Der Kollege Timo Düngen, der hätte eine geile Überleitung gefunden mit verschnupft war auch Bundestrainer Joachim Löw nach dem 2-2 so erkältet und so. Das fehlt mir so ein bisschen.
Oh, da höre ich leise Kritik hier an meiner Person heraus.
Leise.
Sehr laute Kritik.
Ja, natürlich.
Naja, gut. Also 13 Absagen auch beim Nationalteam. Wir haben nicht für den Podcast
abgesagt. Am Ende waren es sogar 14.
14.
Niklas Stark dann noch im Laufe des Tages ja auch sich mit...
Ja, das heißt, wir null Absagen bei Fußball Inside.
Bei Fußball Inside. Wir kommen trotzdem, trotz Krankheit, aber Sebastian, wenn wir mal ein bisschen ernsthaft jetzt mal hier.
Boah.
Ernsthaft.
Da ist die Überleitung, die du von mir gewünscht hast.
Hochstimmung.
Darauf ein Pfefferminztee.
Wie ist denn jetzt dieses 2-2 einzuordnen? Ich fand, bis zur 60. war das ein richtig, richtig gutes Spiel, belebendes Spiel, danach ein Einbruch. Was kann man damit anfangen?
Ja, ist natürlich, du hast die Zahl ja schon genannt, es haben insgesamt 14 Spieler gespielt, die alle gefehlt, die alle etablierte Nationalspieler sind. Von daher ist das eigentlich in weiten Teilen ein Muster ohne Wert. So ehrlich muss man sein, diese Mannschaft wird so nie wieder zusammenspielen. Aber was man gesehen hat, einzelne Elemente, die man vorher auch schon gesehen hat in den vergangenen Monaten, die gut gefallen haben, vor allem eben dieses schnelle Konterspiel. Da war Argentinien jetzt auch der wirklich traditionell dankbare Gegner für eine Mannschaft, die auf Konter setzt, die nämlich auch sehr große Räume gelassen haben und das hat die Mannschaft dann aber auch sehr gut genutzt. Also das Tempo hat echt gefallen, also Serge Gnabry, der ist im Moment in überragender Form, auch gestern wieder großartig, wie der mit dem Ball umgeht, hat natürlich wieder ein Tor geschossen, das 10. Tor im 11. Länderspiel, unfassbare Quote, aber auch der ist wirklich überall auf dem Platz zu finden und diese kurzen, wenn der steil gespielt wird mit einer kurzen Ablage, legt er den Ball ab, beschleunigt das Spiel. Also der ist im Moment wirklich richtig, richtig, richtig gut. Das gefällt mir unheimlich gut. Und auch Julian Brandt hat das finde ich, gut gemacht in der Offensive. Kai Havertz hat sehr, sehr gut gespielt. Also da haben schon einige auf sich aufmerksam gemacht. Lukas Klostermann auch und der Freiburger Debütant Robin Koch in der Innenverteidigung lange ein sehr, sehr gutes Spiel. Bis er leider vor dem 1-2 unter Ball durchtaucht. Emre Can als rechter Verteidiger in der Dreierkette auch wirklich richtig starkes Spiel, ganz, ganz schlau gespielt, unheimlich gute Ballkontrolle, auch dazwischen gehauen mal, wenn es nötig war. Also da haben einige durchaus Werbung für sich gemacht, aber natürlich ist dann am Ende auch alles irgendwie so in seine Einzelteile zerfallen.
Du hast Robin Koch gerade schon angesprochen, der hat sich dann nach dem Spiel der eigentliche U21-Nationalspieler, der bei der vergangenen U21 eben dabei war, aber gar nicht Stammspieler war, jetzt auf einmal das Debüt bei Löw, hat er sich unten in der Mixzone geäußert. Du hast den Ton besorgt, Sebastian, da hören wir jetzt mal rein, was er da gesagt hat.
Ich war der, wie gesagt, man kann es doch gar nicht alles realisieren. Es ist wahrscheinlich jetzt alles so schnell gegangen und auch noch so kurz danach, vielleicht mit ein bisschen Abstand, realisiere ich
Robin Koch kann es nicht realisieren, dass er auf einmal da bei der Nationalmannschaft stand, auf einmal sein Debüt von Beginn an gegeben hat. Es war noch Luca Walsch mit dabei, es war Nadim Amiri dabei, es war Suat Serdar noch dabei als Debütanten und eben Koch. Ja, der 105. Debütant war dann am Ende, glaube ich, Suat Serdar von Joachim Löw.
Ja, 14 Ausfälle, mein Freund. Also irgendwann hätte nicht viel gefehlt, wenn noch mehr krank gewesen wären, hätte der Sebastian Wessling von der Tribüne geholt.
Ich hatte Schuhe dabei.
Ja, guck mal, definitiv. Nein, Spaß beiseite, nochmal, also jetzt mal mit dem, ich vergleiche hier gerne mit American Football, ja, und auf der Homepage der NFL gibt es ja immer so, nach jedem Spiel, what we've learned from. So, und dann kann man, also auch aus diesem Spiel kann man definitiv lernen. Ich will, dass ich das wiederholen, was Sebastian gerade gesagt hat über Serge Gnabry zum Beispiel. Aber was man definitiv lernen kann, ist, dass der zweite und auch dritte Anzug stimmt. Also, wenn wir jetzt gerade mal auf Robin Koch oder Nadim Amiri oder Suat Serdar kommen, die werden ja so schnell nicht wieder nominiert werden, kann ich mir vorstellen. Weil selbst wenn von den 14 Spielern nur 8 wieder fit werden für die nächste Länderspielpause, dann sind ja auch genug Leute wieder da und dass dann die dann hinten überfallen. Aber einige von diesen Spielern haben gezeigt, dass man sie durchaus für die Zukunft einplanen kann. Und selbst wenn es mal wieder so eine riesen Personalnot gibt, also dann haben wir in Deutschland schon genug Spieler, um meinetwegen Estland zu schlagen wahrscheinlich. Ob es jetzt auch gegen die Niederlande oder wenn du jetzt ein Turnier hättest und spielst gegen Brasilien, wobei da würde ich jetzt auch mal sagen, das ist jetzt so der Klassiker. Du hast eine Länderspielpause, du spielst ein Testspiel und gegen einen eher zweit- oder drittklassigen Gegner und da hast du halt wieder mehr Absagen. Das ist doch immer so gewesen. So, ne? Also ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, dass Serge Gnabry und Niklas Süle offenbar noch nicht lange genug bei den Bayern sind, weil die nämlich zu so einem zu zwei eher unwichtigeren Länderspielen, dass die dann doch anreisen. Normalerweise ist es doch Usus beim FC Bayern, dass die Leistungsträger kurzfristig wegen irgendwelcher Erkrankungen absagen.
Das ist jetzt schon sehr gewagt, glaube ich, die These.
Nein, oder also, Sebastian? Es war doch immer die Statistik mit Bastian Schweinsteiger, der über 3 oder 4 Jahre lang kein einziges Freundschaftsspiel gemacht hat, weil er kurzfristig komischerweise immer krank war.
Aber ich höre daraus, dass du den Jungs, die abgesagt haben, unterstellst, dass sie gar nicht krank oder verletzt gewesen sind.
Nein, nein, natürlich nicht. Das will ich nicht unterstellen. Ich sage nur, wenn sie jetzt gegen Niederlande und Nordirland gespielt hätten und es ging um die, wäre um die 6 entscheidenden Punkte gegangen, dann wäre, denke ich mal, die Ausfallzahl und du bist noch näher dran in der Nationalmannschaft als ich, Sebastian, dann wäre da sicherlich nicht 14 gewesen, sondern 8 oder so.
Ja, wenn das ein WM-Finale gewesen wäre, dann hätte auch Marco Reus gestern spielen können, dann hätte Ilkay Gündogan spielen können, aber natürlich in einem Testspiel gegen Argentinien gehst du natürlich auch kein Risiko ein mit Spielern, die irgendwie leicht angeschlagen sind.
Genau.
Ist ja jetzt auch, die Saison läuft, es kommen jetzt die ganzen englischen Wochen, natürlich sind dann alle eher vorsichtig und auch, das ist ja auch eine Phase, wo dann auch der Bundestrainer das total versteht, wenn Spieler mal sagen, ey, ich bin echt angeschlagen, vielleicht lass mich mal raus, und wenn du dann gegen Argentinien Testspiel und gegen Estland, die du bei aller Liebe auch mit dem 3., 4., 5. Anzug schlagen musst, dann kann man das natürlich mal verstehen, dass da ein bisschen der ein oder andere sagt, jetzt ein bisschen kürzer treten mich schon. Das kann ja auch, muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein, weil du dann eben in der 2. und 3. Reihe Spieler nachrücken, die richtig Bock haben auf
das Spiel.
Also wenn wir uns zurückerinnern, was haben wir für gruselige Freundschaftsspiele erlebt in den vergangenen Jahren der deutschen Nationalmannschaft? Und man kann ja, also es hat gestern natürlich auch vieles nicht funktioniert, aber du hast gesehen, die Jungs, die da gespielt haben, die da gekickt haben, die hatten alle Bock, ne? Auch ein Kai Havertz, der einfach noch nicht wahnsinnig viele Länderspiele gemacht hat, der hat dann einfach richtig Bock, so ein Spiel zu machen. Julian Brandt, der jetzt zuletzt wenig gespielt hat, der hatte richtig Bock zu kicken und einige andere auch, ne? Und das ist ja, wie Andi gesagt hat, man lernt daraus, du hast eben genug in der Hinterhand, die vielleicht, also diese Mannschaft verkörpert ja noch lange nicht wieder absolute Weltspitze und natürlich erst recht nicht die 3., 4., 5. Reihe, aber du hast genug in der Hinterhand, die du absolut vorzeigbar sind in solchen Spielen, da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist ja übrigens auch das, Oliver Bierhoff war ja bei uns zu Besuch am Montag, auch da gibt es eine wunderbare Podcast-Folge, die ich sehr empfehle zu hören.
Genau, unsere Sonderfolge könnt ihr nach dieser Folge gerne nochmal anklicken.
Genau.
Toller Moderator, muss ich schon sagen.
Ganz, ganz toller Moderator. Und Peter Müller war auch dabei.
Spitze gegen den Sportchef.
Aber was ich sagen wollte, ist, der hat ja auch gesagt, also im Moment, also du hast eigentlich viele Jungs und gerade dieser Jahrgang der 95er, 96er, 97er, diese drei Jahrgänge, die sind eigentlich richtig gut, richtig breit aufgestellt, da sind viele gute. Danach wird es dann kritisch. Danach kommt noch Kai Havertz und dann nicht mehr so viel. Da hörst du jetzt auch aus den ganzen U-Mannschaften eigentlich so die überragenden Talente, die sind da momentan nicht da. Aber Stand jetzt hast du natürlich einen recht großen Pool.
Wobei die U16 2:1 gegen Estland auch gewonnen hat, ihr Spiel. Ne?
Das ja, und Estland ist natürlich also die kommende Fußball-Großmacht.
Nein, genau, das stimmt. Aber der Andi hat gerade gesagt, er denkt, dass Nadim Amiri oder Suat Serdar jetzt nicht mehr so schnell nominiert werden würden. Siehst du das auch so?
Ja, Also, warum? Ja, guck mal, wer alles gefehlt hat. Ne? Ja. Also, ich meine, Toni Kroos hat gefehlt. In der Abwehr haben alle möglichen Spieler gefehlt. Also, die werden bestimmt in der Zukunft auch noch ihre Länderspiele bekommen. Aber jetzt erstmal in der näheren Zukunft, wenn alle fit sind, dann ist der Kader einfach voll. Also, ich meine, die haben jetzt, Joachim Löw hat jetzt gezeigt, er hat sie im Blick. Die sind im Blickfeld dabei. Die werden auch, wie gesagt, immer mal wieder bestimmt dazukommen. Aber die werden nicht jetzt bei jeder Länderspielreise in den Kader berufen werden, weil einfach. Wenn diese 14, die jetzt gefehlt haben, wenn die wieder dabei sind, dann ist derzeit jetzt nicht unbedingt Platz für sie. Also ich meine, es kann natürlich immer passieren, dass sich das ändert. Also Nadim Amiri, muss man einfach mal gucken, was er für eine Saison spielt. Der ist ja ein guter Kicker. Auch Suat Serda, finde ich, der ist jetzt auch noch nicht die überragende Spitze, aber der bringt auch Fähigkeiten mit, die so auch nicht so wahnsinnig viele Spieler kombinieren. So diese Mischung aus Tempo und Wucht und Dynamik und dabei doch gute Ballbehandlung, die er hat. So ein bisschen erinnert mich das an den jungen Sami Khedira, von der Art und Weise, wie er Fußball spielt. Und so viele von den Charakteren hast du auch nicht in der Mannschaft. Aber je nachdem, wie Löw sich das halt in Zukunft vorstellt und wie er diese Mannschaft zusammenstellen will und ob er so einen Spielercharakter dabei haben will, dann steigen natürlich die Chancen von einem wie Serdar, weil jetzt zum Beispiel im Mittelfeld einen Kroos, einen Gündogan, Kimmich, die verkörpern andere Spielertypen. Wenn du sagst, so einen will ich dabei haben, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus.
Andi, Sebastian Rudi, der wurde auch nachnominiert und er hat auf einmal wieder Nationalmannschaft gespielt, nach so einem verkorksten Jahr auf Schalke. Aber Joachim Löw hat gesagt, ja, der war im Rhythmus, so den ja, habe ich wieder nominiert.
Eins würde ich sagen, wenn Suat Serdar und Amiri erstmal nicht nominiert werden, dann muss Rudi, glaube ich, auch noch ganz viele gute Spiele machen, um wieder dauerhaft dabei zu sein. Der ist auch noch ein bisschen weit davon entfernt. Was ich noch sagen.
Aber das hat Löw, Entschuldigung, ja. Ich ganz kurz einhaken, das hat Joachim Löw ja begründet, warum er den mitgenommen hat. Genau. Der hat gesagt, der hat jetzt alle Saisonspiele gemacht, der ist im Rhythmus und vor allem, der kennt die Abläufe. Ne? Es ging ja jetzt auch darum, ja. Es waren so viele ausgefallen und so viele weggebrochen, dann hat er jetzt halt dann so einen dazu, der wurde ja auch nachnominiert erst, hat er dann eben so einen dazu genommen, wo er sagt, der kennt das hier alles schon, der braucht jetzt keine lange Eingewöhnungszeit, den kann ich dann im Zweifel reinschmeißen so, anstatt dass ich jetzt noch irgendeinen Neuling dazu hole, wo ich eh schon genug dabei habe. Also es war einfach so ein bisschen der Faktor Erfahrung, Routine, der dafür Sebastian Rudi gesprochen hat.
Was ich noch sagen wollte ist, schade ist an dieser Ausfallflut und zum Beispiel bei Argentinien waren zwar zwei, drei Stars dabei.
Otamendi, Dybala.
Otamendi, Dybala, klar, aber halt Messi nicht, okay, der war gesperrt, aber wer weiß, ob er sonst gespielt hätte, war ja auch lange verletzt. Du kriegst halt das Stadion immer noch nicht voll. Also ich habe noch nie, also ich weiß gar nicht, ob ich wusste, dass der Oberrang der Haupttribüne, dass da Borussia steht im Finale Iduna Park, der war ja komplett dicht. Und wie viele Zuschauer waren es, Sebastian, am Ende? Ja,
knapp über 40.000.
So 40.000.
Das ist 45.197.
Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was bei Dortmund-Heimspielen da ist oder 60%.
Es fassen natürlich weniger rein wegen der Sitzplätze auf der Süd, aber 60.000 würden reingehen.
So, aber sind trotzdem 15.000 Plätze leer geblieben und das, was wir bei der WM gesagt haben, von wegen Entfernung, ein Argument war ja immer Freundschaftsspiele, wenn du quasi auf die Fans zugehen kannst, aber da hast du halt, die Stars sind halt nicht da. Warum sollst du dann ins Stadion gehen? So, oder auch, warum sollst du dann bei RTL das Spiel angucken? Also, wenn ich mit meinem Freundeskreis mir umgehört habe, da sind wirklich einige crazy Fußballfans
dabei. Sollst nicht über American Football sprechen.
Aber auch Fußballfans dabei und von denen haben, glaube ich, keiner dieses Spiel sich angeguckt, weil alle gesagt haben, warum sollte ich das tun? Da kann ich mich an dem Abend auch mit irgendwas anderem beschäftigen.
Aber ist das nicht auch eine generelle Entwicklung so hinsichtlich der Nationalmannschaft? Ich habe auch viele gehört, die gesagt haben, ich habe mir nach dieser WM, habe ich denen erstmal Ade gesagt.
Ja, generelle Entwicklung, aber die war ja auch schon vor der WM da, dass man gesagt hat, die Freundschaftsspiele, die sind eigentlich völlig unwichtig. A, gewinnen sie sowieso nie.
Genau.
B, sind die Stars nie dabei. Und das war ja auch ein Punkt, dass man gesagt hat, um die Fans der Nationalmannschaft und die Nationalmannschaft wieder enger zusammenzurücken, dass man diese Freundschaftsspiele ein bisschen werthaltiger macht oder mal in kleinere Stadien vergibt zum Beispiel. Es war ja jetzt eins in Wolfsburg, was natürlich auch mit dem Sponsor VW, dem neuen
Hauptsponsor, es war eins in Hamburg.
Zu tun hatte. Es war aber dann Hamburg, großes Stadion, Dortmund, riesengroßes Stadion. Oder?
Ja, also ich meine, Marian Laske und ich saßen nebeneinander auf der Tribüne und irgendwann sagte Marian zu mir, ey krass, da spielt Deutschland gegen Argentinien. Und da sind vielleicht zwei oder drei Spieler auf dem Platz, wo du davon reden kannst, dass das Weltstars sind. So, ja. Und dann sind wir das mal durchgegangen. Auf deutscher Seite war es eigentlich in dem Spiel fast nur Ter Stegen, muss man sagen. Serge Gnabry wird mal einer werden, aber der hat jetzt auch erst 11 Länderspiele, aber Und dann auf der anderen Seite hattest du eben einen Dybala, einen Otamendi und dann hört es halt auch schon auf. Ne? Und das ist also Deutschland gegen Argentinien. Und das halt viele Spieler, die du halt natürlich, die wir alle aus der Bundesliga kennen, aber wenn du jetzt einem in England oder Spanien diese Namen hinwirfst,
ja, es hätten
dann wird
auch,
er da auch nicht
es hätte
viel mit
auch
können,
groß also. Mitspielen können. Oder Messi oder Higuain oder Di Maria und die Spieler, die Argentinien hat und die Deutschland auch hat. Ja, was hast du dann? Es war mehr oder weniger Deutschland U23 gegen Argentinien U23
was
mit
ich aber,
Stars.
Was ich aber glaube, ist, dass die Stimmung mit den Stars auch nicht besser gewesen wäre.
Nein, ja, das ist halt...
Es wären aber vielleicht mehr Leute gekommen. Also ich glaube, wenn Messi spielt und die Leute wissen, dass Messi, Higuain und Di Maria spielen, vor allen Dingen Messi, dann hast du nicht 45, sondern 55.000 Zuschauer. Weil so oft, Messi war jetzt mit Barcelona jetzt da, aber da waren natürlich alle Karten schon weg. Aber so oft kriegst du Messi
also
nicht mehr
halt auch,
zu sehen.
Das ist halt auch nach wie vor jetzt nicht spottbillig, sich so ein Freundschaftsspiel anzugucken. Ne?
100 Euro war das teuerste
Ticket. 100 Euro war das teuerste Ticket. Es ging irgendwo bei 10 Euro los. Das ist aber, glaube ich, für Kinder dann nur. Also es kostet ja schon auch Geld. Und wenn du dann eben in Rechnung nimmst, dass du in den vergangenen Jahren oft sehr gruselige Auftritte da gesehen hast, dann überlegst du natürlich 2, 3, 4 oder 5 Mal, ob du dir das antust. Wobei ich glaube, ich nehme wahr, dass sich das schon auch ein bisschen bessert. Also, dass diese Stimmung schon eher dass es einen Aufwärtstrend gibt, weil eben diese junge Mannschaft und die durch die Art und Weise, wie sie jetzt spielt, die ja durchaus etwas mitreißender spielt, das ist ja schon unterhaltsamer als das, was vorher oft geboten wurde. Ich glaube schon, dass das Leute durchaus wertschätzen. Also es waren jetzt nur 45.000 da, aber das gab es ja auch schon deutlich schlechter bei Freundschaftsspielen der deutschen Nationalmannschaft in der Vergangenheit, wo die dann Probleme hatten, 30.000 Mann Stadion zu füllen. Ne? Also 45.000 ist ja absolut okay. Das haben ja viele Bundesligisten als Zuschauerschnitt. Also das ist ja, muss man ja auch sagen. Und das an einem Mittwochabend jetzt auch nicht so wahnsinnig früh am Tag. Es ist nicht überragend, natürlich. Eigentlich musst du als deutsche Nationalmannschaft gegen Argentinien das Stadion vollkriegen. Aber es ist okay.
Ja, also der Moment.
Daraus jetzt keine Krise der deutschen Nationalmannschaft
Moment,
konstruieren wollen.
Moment, das habe ich jetzt auch nicht gesagt.
Ich weiß.
Es ging mir nur um die 14 Ausfälle und dass ich schade finde, dass die Wertigkeit dieses eigentlich wundervollen, das war vor 5 Jahren das WM-Endspiel.
Ja.
Daran erinnerte nur die Choreo.
Mit ich sagen, davon genau. War auf deutscher Seite kein einziger mehr dabei und bei den Argentiniern glaube ich einer. Genau. Ja.
Aber trotzdem, der Moment des Tages und dieses Spiels haben für mich trotzdem die Fans bzw. ein Fan gemacht. In der Schweigeminute hat ein
super.
Fan mitten in die Schweigeminute die deutsche Nationalhymne gesungen und ein anderer Fan hat halt geantwortet, halt die Fresse. Und ich fand das für mich, das war die stärkste Aktion des gesamten Spiels. Wie habt ihr es gesehen?
Ja, es gab auch noch ein paar starke Aktionen auf dem Rasen, aber ich musste auch durchaus schmunzeln, genauso wie Serge Gnabry unten.
Genau.
Da gibt es ja auch das schöne Bild, was kursiert, wie der da dann doch in Lachen ausbricht.
Ja, und da haben ihm auch welche irgendwas vorgeworfen, das verstehe ich überhaupt nicht. Also von wegen, es wäre respektlos in der Schweigeminute. Er meinte ja explizit dieses halt die Fresse. Also
genau.
Ja, das verstehe ich halt auch nicht.
Also ich musste auch schmunzeln oben. Also verstehe ich nicht. Also
da
klar.
Denke ich auch gar nicht weiter drüber nach.
Der hat garantiert nicht irgendwie sich über die Schweigeminute lustig
Nein, um
gemacht, sondern er musste lachen, weil dieser Mensch halt die Fresse brüllte, glaube ich. Also das ging ja einigen so im Stadion.
Ja.
Und Hintergrund waren eben die Schüsse in Halle oder der Angriff auf die jüdische Synagoge da. Ja, für mich auf jeden Fall eine sehr gute Reaktion von dem Fan. Eine sehr gute Reaktion. Die braucht auch die SG Wattenscheid 09.
Jetzt kommt er mit der Überleitung. Guck mal.
Besseres ist mir nicht eingefallen. Das ist die SG Wattenscheid 09. Die hat eine richtig, richtig dicke Krise. Und Andi, du hast schon im Vorgespräch gesagt, ja, war mir ja eigentlich klar, dass die jetzt langsam kurz vor 12 die Lichter ausmachen müssen.
Ich habe nicht mir gesagt, ich habe uns gesagt, weil ich kann mich erinnern, sogar du warst Moderator, warst der Timo.
Ja, ich glaube, ich war es. Wir
haben schon mal über Wattenscheid gesprochen vor 2 oder 3 Wochen. Und eigentlich können wir das nur wiederholen, dass wir gesagt haben, es kann nicht immer mit einer Crowdfunding-Aktion gehen. Es kann nicht immer noch irgendein Hans im Glück um die Ecke kommen und die Champions League versprechen in 5 Jahren. Irgendwann ist auch mal Schluss und da ist nun mal Wattenscheid, da kommen nun mal nur 500 Leute hin und Wattenscheid wird auf absehbare Zeit, selbst wenn sie sich jetzt retten, nur die Nummer 7, 8, 9 im Ruhrgebietsfußball sein.
Okay.
Also es ist völlig klar, dass wenn die finanzielle Krise so groß ist, und es ist ja die Rede davon, dass Wattenscheid 70.000 bis 100.000
genau.
Euro im Monat braucht. Das heißt, bis Saisonende noch 700.000 Euro. Ich wüsste nicht, wer jetzt genau ein Interesse daran haben könnte, so viel Geld noch in eine Mannschaft zu stecken, die in der Regionalliga in der nächsten Zeit auf Dauer gegen den Abstieg spielen
wird. Es ist
wird.
Sogar
ja,
noch gravierender.
Das geht ja dann in der nächsten Saison von vorne los.
Genau.
Das ist, also ich meine, es ist ja auch kein neues, wir haben das ja jetzt seit Jahren. Also das ist... Ich meine, ich finde das persönlich total schade, weil das jetzt ein Club ist mit 110-jähriger Tradition, der hat Bundesliga gespielt, der hat hat große Talente des deutschen Fußballs hervorgebracht. Ich glaube, die letzten waren die Altintop-Zwillinge.
Genau.
Es ist unfassbar schade, wenn so ein Club von der Bildfläche verschwindet, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, der lebt offenbar seit Jahren über seine Verhältnisse. Also das ist ja, wurde jetzt dann zuletzt am Leben gehalten.
Künstlich wiederbelebt.
Genau.
Ja.
Durch den Aufsichtsrat, der mal Geld reingesteckt hat, mal es nur versprochen hat. Die genauen Hintergründe sind da ja auch etwas, liegen teilweise im Dunkeln oder sind strittig. Und auch davor schon immer wieder. Also im Prinzip, seit sich damals der große Mäzen und Clubchef verabschiedet hat, seitdem ist dieser Club strampelt ja nur irgendwie ums Überleben und kriegt es immer irgendwie mehr schlecht als recht hin. Und das wird ja auch in den nächsten Jahren nicht besser werden. Die werden ja nicht auf einmal irgendwie finanziell wundersamerweise gesunden. Und so leid es mir tut, dann ist irgendwann ist halt einfach dieser Punkt gekommen, wo man anerkennen muss, schade, es geht einfach so nicht mehr weiter. Und der scheint jetzt gekommen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass irgendeiner daherkommt und sagt, oh, ich habe hier gerade 700.000 Euro rumliegen. Klar, Wattenscheid erscheint mir ein gutes Invest.
Ja, ich erkläre es vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht so ganz so im Thema sind. Also die Insolvenzgelder, die Insolvenz wurde im August angemeldet, die sind aufgebraucht. Das hat zumindest die Insolvenzverwalterin
Sag
Dr. Anja Kommandeur gesagt. Ja. Und es droht dementsprechend das komplette Einstellen des kompletten Spielbetriebs. Alle Jugendmannschaften, die Profimannschaften natürlich auch eingeschlossen. Wattenscheid hat 10 Tage Zeit.
Gekündigt werden.
Auch das ist ein Fall. 10 Tage Zeit, einen Geldgeber zu finden, der jetzt gerade 70.000 bis 100.000 Euro parat hat.
Nur für diesen Monat.
Nur für diesen Monat in 10 Tagen, genau. Und das wiederholt sich dann für jeden Monat. Und wir hören mal rein, was der Kollege Michael Raksch von Radio Bochum, der sich auch heute mit der Insolvenzverwalterin am Telefon verabredet hat, mit ihr gesprochen hat, zu der ganzen Situation sagt.
Die Lage war noch nie so kritisch, heißt es ja in der Pressemitteilung der SG Wattenscheid, zumal jetzt die Zeit auch wirklich drängt. Von einer Frist von 10 Tagen ist die Rede, danach wäre Stichtag Sonntag, der 20. Oktober. Und bis dahin muss ganz einfach Geld reinkommen, sonst droht die Schließung des Vereins mit allem drum und dran, Jugendmannschaften, Entlassungen und so weiter. Das Ganze ist so, weil es bisher nicht gelungen ist, im Rahmen des Insolvenzverfahrens ausreichend neue Sponsoren ranzuholen. Ich habe mit der Insolvenzverwalterin Anja Kommandeur gesprochen und gefragt, gibt es Anlass zu Optimismus? Macht sie erstmal eine lange Pause und dann sagt sie, ich kämpfe bis zum Letzten. Und sie plant mit möglichen neuen Geldgebern jetzt erstmal bis Dezember.
Nach meinen Berechnungen hat die SG Wattenscheid 09 einen monatlichen Kapitalbedarf von rund 70.000 bis 100.000 Euro. Diese Schwankungen sind in dem arbeitsvertraglichen Prämiensystem begründet. Da wir aber ja alle hoffen, dass, wenn es weitergeht, auch die erste Mannschaft natürlich siegt, müssen wir davon ausgehen, dass hier ein Kapitalbedarf von rund 100.000 Euro monatlich benötigt wird.
Heißt 300.000 Euro in 10 Tagen ein wirklich sportlicher Betrag. Und deswegen sagt Anja Kommandeur auch, es geht hier nicht wieder um Fundraising, dass ein paar SGW-Fans ein paar Cent locker machen, sondern wirklich um Leute, die ein bisschen mehr auf dem Konto haben.
Leroy Sané wäre so einer. Sein Heimatverein, der hat ein bisschen mehr auf dem Konto. Der hat auch eine teure Jacke mal angehabt. Könnte er die nicht verkaufen, wenigstens unserem Heimatverein helfen?
Ich glaube nicht, dass das 300.000 Euro bringt.
Aber 60 schon mal. Geschätzt.
Ja, also das kann man natürlich machen. Und natürlich kann man auch argumentieren, dass solche Spieler vielleicht eine gewisse Verantwortung ihrem Heimatverein gegenüber haben. Viele Spieler nehmen das ja auch auf sehr vorbildliche Art und Weise wahr. Aber auch da muss man ehrlich sein, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass Leroy Sané diesen Verein jetzt jahrelang,
Nein.
also man kann man natürlich erwarten, aber wie wir ja gerade gesagt haben, dann stellt sich die Frage in 3 Monaten wieder. Also wenn jetzt da Leroy Sané seine Jacke gibt oder von seinem Konto direkt Geld gibt, dann hast du das Problem kurzfristig gelöst und in 2 Monaten stehen wir wieder da, wo wir jetzt stehen. Also du müsstest ja jetzt wirklich irgendwie eigentlich eine tragfähige Lösung finden, die dich auf die nächsten Monate und Jahre irgendwie dir zumindest eine Art Perspektive verschafft. Und dann findest du vielleicht auch wieder den einen oder anderen Sponsor, der daran glaubt oder so. Weil Wattenscheid macht ja gute Jugendarbeit und so. Das ist ja durchaus eine gesellschaftlich wertvolle Arbeit, die da gemacht wird. Ne? Also wir haben eine große Jugendabteilung und sowas ist unschätzbar wichtig. Aber wenn da jetzt wieder einer auftaucht und sagt, jo, ich gebe einmal 500.000 Euro, ja, kannst du sagen, schönen Dank. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, eine Lösung zu finden, aber eine Lösung haben wir immer noch nicht.
Also es sieht danach aus, dass es ein Teufelskreis ist bei der SG Wattenscheid 09, aus dem dieser Traditionsverein nicht mehr herauskommt. Wir warten natürlich ab, wie sich jetzt die nächsten 10 Tage entwickeln, aber ich glaube, wir gehen mit der Prognose nicht zu weit, dass das wohl dieses Mal nichts wird.
Was ich übrigens erstaunlich finde, was mir gerade noch aufgefallen ist, eine 70.000 bis 100.000, und diese Schwankung ist begründet im Bereich Prämien. Das ist ja...
Was haben die den Spielern versprochen?
Ich wollte gerade sagen, also 30.000 Euro an möglichen Prämien in einem Monat ist in der Regionalliga jetzt auch nicht gerade wenig. Ne? Oh. Also das zeigt halt auch, da wurden Verträge halt durchaus sehr, sehr, sehr optimistisch ausgestaltet. Und also daran geht halt dieser Verein jetzt leider Gottes zugrunde. Aber dann muss man jetzt natürlich auch auf der anderen Seite die ganze Konkurrenz sehen, die mit diesem Geld nicht so um sich wirft, einigermaßen solide wirtschaftet, so schwierig das in der Regionalliga ist. Mhm. Aber irgendwie über die Runden kommt. Deswegen, also es ist wirklich schade, dass das mit Wattenscheid so kommt, wie es kommt. Aber wenn jemand halt so konsequent über seine Verhältnisse lebt, dann muss halt leider dieser Zeitpunkt irgendwann mal kommen.
So war es ja auch beim HSV, da konnte man auch nicht immer wieder sagen, hier, ja, schön und gut, Bundesliga-Dino, ihr habt eine so große Tradition, aber wenn es irgendwann mal verdient ist, dann geht er auch mal runter. Achtung, kann man
jetzt,
vielleicht
jetzt
vergleichen.
Will ich deine Überleitung hören von Wattenscheid 09 zu Borussia Dortmund?
Nö, ich sag einfach harter Themenwechsel und bin ganz fein raus aus der Nummer. Wir sprechen über Borussia Dortmund in der ersten
Zeiten
Bundesliga.
Durchlebt auch im Moment schwierige Zeiten.
Warum
Sebastian?
Zeigst du auf mich?
Du bist der BVB-Reporter. Du musst einschätzen, du musst mir jetzt entweder verbal eine reinhauen, ob das schwierige Zeiten sind.
Darf ich dir auch so eine reinhauen?
Du da, nee, dann hau ich zurück.
Ach, oh, schade, jetzt hätten wir mal
Zuschauer
richtig
leider,
schön Tacheles.
Die Zuschauer leider nicht sehen.
Boxen
du kannst aber
ja bedrohlich voreinander aufbauen.
Ja, ich will,
Zack, bumm,
ich will Christian die Möglichkeit geben, mal ein bisschen Tee zu trinken. Deswegen, ne?
Ach, ja, also ich habe schon ausgetrunken.
Okay,
ja,
also
kann den Beutel noch so ein bisschen ausbringen.
Ja.
Durchlebt naja. Borussia Dortmund schwierige Zeiten? Sebastian?
Guck mal, der Andi übernimmt einfach meinen Job.
Ja,
braucht er mich ja gar nicht mehr, ne?
Ja, Andi, gute Frage. ja.
Das war's.
Also,
so, tschüss.
Ja, wiedersehen.
Das war's mit Fußball
also,
der Zeit.
Es ist natürlich eine sehr komplizierte Phase, die Borussia Dortmund jetzt gerade durchlebt. Also das lässt sich an den nackten Zahlen ja festmachen. Schlechtester Saisonstart seit 5 Jahren. Du hast jetzt aus, wie viel haben wir, gleich 7 Spiele, reichlich wenig Punkte geholt, hast wenig Siege geholt, hast vor den letzten 5 Spielen hast du nur 1 gewonnen,
und
hast
dreimal
in Folge
2-2.
Einen Sieg verspielt, hast 2-2 gespielt, immer in der Schlussphase, und das ist das eine, diese Ergebniskrise, aber die weitet sich jetzt auch mehr und mehr zu einer spielerischen Krise aus. Also das Spiel gegen Freiburg, das muss man sagen, das war echt, echt erschreckend teilweise, wie wenig dieser Mannschaft eingebracht. Also die Abwehr ist ja schon länger irgendwie etwas wackelig, da hat man sich ja schon fast dran gewöhnt. Aber jetzt war es auch nach vorne, da fehlte jegliche Struktur, da fehlte Tempo, da fehlte Dynamik, da fehlten Ideen. Das war ein passives, langsames Ballgeschiebe. Das war echt, echt schwer zu ertragen. Also er ist zweimal in Führung gegangen, aber das ist dann wieder das, was wir früher oft über Schalke gesagt haben, Heldenfußball gewesen. Dann hast du halt einen Jadon Sancho, den kann natürlich ein Gegner wie Freiburg nicht über 90 Minuten kalt stellen, wenn er erst eingewechselt, aber wenn er dann mal kommt, dann natürlich hat er irgendwann mal eine geniale Aktion. Also, und du hast einfach viel zu viel Qualität auf dem Platz, um zu verhindern, dass du nicht auch mal vorne Tore schießt. Aber es war im Ganzen schon sehr erschreckend. Und die Entwicklung, die geht halt deutlich wirklich in die, aus Dortmunder Sicht, falsche Richtung. Und deswegen, ja, ist es durchaus ein Zustand, den man Krise nennen könnte, um es mal im Politikersprech auszudrücken.
Andi, wenn ich dann auch wieder meinen Job übernehmen darf,
ja,
und eine Frage stellen darf.
Gerne schön.
Sebastian, nächste schwierige Frage hinterher. Woran liegt das denn?
Ja.
Die Frage hätte ich auch noch hingekriegt. Also.
Ja, du, wenn ich das wüsste, dann hätte ich einen anderen Job und würde sehr viel mehr Geld verdienen, glaube ich.
Wärst du dann der Berater vom BVB?
Ja, externer oder interner oder subterraner Berater, ich weiß es nicht.
Vielleicht können
wir
aber
was
von
man,
außen, ja.
Ja, also was auf jeden Fall festzustellen ist, dass die Kritik am Trainer wächst. Ne? Also das ist natürlich immer billig, das allein an einem Trainer festzumachen, so etwas. Man muss ja auch feststellen, es sind einfach sehr viele Spieler im Moment, laufen aus unterschiedlichsten Gründen ihrer Form hinterher. Julian Brandt ist noch nicht so richtig angekommen in Dortmund. Marco Reus nach starkem Saisonstart in den letzten Spielen vollkommen abgetaucht als Anführer.
Trifft
Jadon
auch nicht,
Sancho,
ne?
Ja, trifft auch nicht. Jadon Sancho hat natürlich Schwankungen drin, aber der ist ja eben jetzt auch noch nicht mal 20 Jahre alt. Also natürlich, wenn einer Schwankungen haben darf, dann der.
Und der ist noch einer der gefährlichsten und
genau.
Konstantesten.
Manuel Akanji steht vollkommen neben der Spur. Also das ist, der hat letzte Saison so stark gespielt und jetzt ist macht Fehler, die irgendwie total überheblich aussehen, komische, unerklärliche Ballverluste, Patzer, die zu Gegentoren führen. Also da passt ganz vieles nicht. Und dann hast du halt eben auch den Eindruck, dass Trainer Lucien Favre im Moment keinen Weg findet, diese Mannschaft mal aufzurütteln, dieser Mannschaft mal Schwung zu geben, dieser Mannschaft ein bisschen mehr Feuer und Dynamik zu verpassen.
Hast du also irgendwann kommentiert, sowas in die Richtung, Dortmund wird auch Opfer der Favre'schen Spielkontrolle oder sowas in der Art?
So ein bisschen, also es wirkt halt so, also Favre predigt ja immer, also zumindest uns gegenüber, man muss Geduld haben, man muss das Spiel kontrollieren, wir dürfen nicht zu hektisch werden und so weiter und im Moment kontrolliert diese Mannschaft das Spiel tot. Sie hat vielleicht Geduld ohne Ende, aber vor lauter Geduld findet sie keinen Weg mehr nach vorne. Ne? Also das ist so ein bisschen, das hat selbst die Spieler haben das so ganz leicht angedeutet nach Freiburg. Also Thomas Delaney hat gesagt, wir wollen ja immer Kontrolle, vielleicht wollten wir zu viel Kontrolle. Und auch Marco Reus hat irgendwie gesagt, unsere Ballbesitzphasen sind gut, aber wir entwickeln daraus null Gefahr. Ne? Also das ist schon so, da wächst schon so ein bisschen Kritik im Umfeld sowieso. Im Umfeld wird seit Wochen irgendwie gegrummelt, da passt das nicht so richtig, aber jetzt auch es mehren sich auch die Zeichen, dass man intern das immer kritischer sieht und die Fragezeichen immer größer werden, ob Favre derjenige ist, der mit dieser Mannschaft jetzt wirklich dann den Turnaround noch schafft, um es mal neudeutsch zu sagen.
Ich muss dazu sagen, im Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen, ist es denn in so einer Phase, in der man in der Krise ist, ratsam, dass Herr Watzke seine Biografie groß in der Bild-Zeitung vorab veröffentlichen lässt und auf einer Seite darstellt, wie toll Jürgen Klopp ist und was für ein toller Freund Jürgen Klopp ist und dass er ihn, als Lucien Favre kam, auch gefragt hat, ob er ihn zurückholen soll und dass er eigentlich ja, also toll gewesen wäre. Ich finde das jetzt ein bisschen
natürlich,
unglücklich.
Natürlich unglückliches Timing, gar keine Frage. Also während der eine Trainer gerade angeschlagen ist und eigentlich jede Unterstützung brauchen könnte, aber die jetzt auch öffentlich zumindest von Herrn Watzke zuletzt nicht erfahren hat. Also was heißen soll, Joachim Watzke hat einfach nichts gesagt. Also er hat jetzt den Trainer auch nicht angezählt, er hat ihn aber auch nicht, er hätte ja auch sehr viele Diskussionen beenden können, indem er am Sonntag gesagt hätte, die Frage stellt sich überhaupt nicht, wir stehen so 100.000% hinter Lucien Favre und wir, wenn nicht irgendwie was weiß ich passiert, bringen wir mit dem die Saison selbstverständlich zu Ende, das ist ein guter Trainer, dann wären die Diskussionen ja schon sehr viel leiser. Das A hat er nicht und B kommt dann jetzt eben, jetzt kommt diese Biografie, die er zusammen mit einem Journalisten von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben hat und eben über Bild-Vorab-Veröffentlichung dann unter anderem die Zeile, vielleicht war es ein Fehler, dass wir uns damals von Klopp getrennt haben, dann sehr viele Sätze drin, wie er eigentlich wehmütig dieser Zeit mit Klopp ein bisschen hinterher trauert und dann eben, wie du es gesagt hast, auch noch verrät, dass er im vergangenen Mai bei Jürgen Klopp angerufen hat, also als es klar war, es geht mit Peter Stöger nicht weiter, der ja der Ersatz für Peter Bosch gewesen war, mit dem es nicht weiterging, nachdem es mit Thomas Tuchel nicht weitergegangen war, aus unterschiedlichen Gründen und dann eben hat er Jürgen Klopp angerufen und gesagt, hör mal, du musst zurückkommen, Jürgen Klopp hat gesagt, bist du besoffen, ich habe doch hier noch einen langfristigen Vertrag, steht wirklich so in dem Buch, genau, also das habe ich mir, bist du besoffen, habe ich mir nicht ausgedacht und ich traue Jürgen Klopp zu, genau so reagiert zu haben.
Ja, deswegen habe ich gelacht.
Und damit unterminierst du natürlich so ein bisschen das, was du vorher immer gesagt hast, dass Lucien Favre war unsere allererste Wahl, wir wollten ihn schon ein Jahr vorher unbedingt haben, sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Mag ja sogar stimmen, aber jetzt hast du auf einmal hier stehen, wie der Vorstandsvorsitzende dann, bevor das mit Favre klar war, nochmal bei Klopp anrufen und sagt, willst du es nicht machen? Also in der aktuellen Situation, wo der Trainer eh schon etwas angeschlagen ist, natürlich jetzt nicht unbedingt eine Hilfe für ihn.
Sebastian, kannst du schon sagen, was das für Folgen haben könnte, so die Entwicklungen und auch diese Sachen, die jetzt aufgekommen sind mit der Biografie in der näheren BVB-Zukunft?
Nein. Also
andeuten?
Ja, völlig nein, also weil ich es wirklich, also ehrlich bin, ich weiß ja auch nicht, wie es genau weitergeht. Also es ist die Verantwortlichen von Borussia Dortmund tun sich sehr, sehr schwer, damit einen Trainer während der Saison zu wechseln. Das haben die jetzt einmal gemacht in den vergangenen Jahren. Mit Bosch auf Stöger und das ist auch nur in engen Grenzen irgendwie sowas ähnliches wie gut gegangen. Deswegen, also da tun die sich sehr, sehr schwer mit, das machen die äußerst ungern und im Moment ist es ja auch so, also dass noch alle Chancen da sind, die Wende noch zu schaffen mit Lucien Favre. Also ich habe zwar gesagt, die Zeichen sind jetzt im Moment nicht gerade so, dass er unbedingt jetzt den richtigen Zugriff auf die Mannschaft derzeit findet, aber das kann ja alles klappen. Also kann ja in den nächsten Tagen, also das Gute aus Dortmunder Sicht ist ja, dass die Gegner jetzt auch noch nicht unwiderstehlich durch die Saison marschieren, also dass die Spitze noch in Reichweite ist, wobei auch das ein bisschen schön gelogen aus Dortmunder Sicht, weil du halt noch keinen einzigen starken Gegner gespielt hast, mit Ausnahme von Leverkusen. Der Rest war halt wirklich irgendwie unterer Tabellenbereich und trotzdem ist Schalke vor dir, trotzdem ist Gladbach schon 4 Punkte vor dir, trotzdem ist Bayern vor dir, ist Leipzig vor dir, ist Leverkusen vor dir, du bist auf Platz 8. Aber halt noch in absoluter Reichweite. Ne? Die Tabellenspitze ist 4 Punkte entfernt, alle anderen sind, glaube ich, 2 Punkte entfernt oder 1 Punkt entfernt. Also da ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, was sich nicht reparieren ließe. Das ist natürlich jetzt aktuell das, was alle auch so ein bisschen ruhig sein lässt. Und wenn du jetzt, natürlich wird man jetzt Lucien Favre Zeit geben, die Situation zu reparieren. Nur wenn wir in der nächsten Länderspielpause im November?
Im November,
ich glaube, ja. November, genau, wieder hier stehen und es ist noch nicht wirklich nach oben gegangen und es hat sich nichts geändert, dann stellt sich natürlich die Frage, muss man reagieren. Aber eben meine Prognose ist, du wirst ja jetzt von den nächsten Spielen, also es kommt jetzt natürlich vom Programm her knüppeldick, es kommt Gladbach, es kommt Schalke, es kommt Bayern,
Champions League
gegen Inter und gegen Barcelona und
auf jeden Fall
DFB-Pokal gegen Gladbach nochmal, also das kommt jetzt schon in sehr kurzer Folge, sehr geballt, da kannst natürlich, das Positive daran ist, sagt man dann ja immer, du kannst natürlich auch den absoluten Befreiungsschlag schaffen, wenn du jetzt irgendwie spielst unentschieden gegen Gladbach, besiegst Schalke und auf einmal sieht die Welt schon wieder ganz gut aus so. Deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie akut gehandelt werden wird in Dortmund. Davon gehe ich überhaupt nicht aus, aber natürlich muss eine Tendenz zum Besseren jetzt irgendwann erkennbar werden, sonst wird es natürlich schwierig.
Apropos FC Schalke 04. Oh. Seit fast
hier schon die Überleitung,
9 Jahren hätte der FC Schalke 04 an die Tabellenführung in der Bundesliga mal wieder übernehmen können.
Mittlerweile wissen wir ja für eine Nacht.
Genau, aber ich glaube, der Mann, der Schuld daran ist, dass es nicht geklappt hat, bist du, denn du hast dich kurz vor 6 noch auf den Weg gemacht, über die A40 zum Spiel zu fahren, Schalke gegen Köln. Und ich glaube, wenn du nicht gekommen wärst, wenn du nicht noch den Weg gemacht hättest, dann hätte das auch geklappt.
Moment, wenn ich in Essen losfahre, wie komme ich dann nach Gelsenkirchen? Über
nicht
die
über die
40?
Nee, das stimmt, da fährst du nach Bochum, hast recht.
Genau, über die 224.
Ja, man kann dann auch, aber dann auch über die 226 und so, also es ginge schon.
Ja, es ginge schon, dann wäre ich aber nicht zum Anpfiff da gewesen.
Ja,
ja. Ich weiß nur, mein Gott, hätten über Nacht Tabellenführer werden können. Das wäre, glaube ich, ein netter Gimmick gewesen für die Zuschauer. Aber wir sind da alle schon total realistisch mit umgegangen. Und wenn sowohl Herr Nübel als auch der Trainer nachher sagen, irgendwie mit der Möglichkeit, Tabellenführer zu werden, hätten sie sich null beschäftigt. Es wird ja viel Quatsch erzählt.
Ja, das sagen die
natürlich. Es wird viel Quatsch erzählt in diesem Geschäft. Aber das habe ich denen jetzt wirklich abgenommen, weil für die ist das doch... Mein Gott. Also
ja,
die Fans haben auch nicht
am 7. Spieltag.
Genau, und die Fans haben auch nicht Spitzenreiter gerufen. Also da waren die Schalke-Fans, denen man ja wirklich nachsagt, sehr realistisch und gut, meist mit Situationen umgehen zu können und angemessen. Ne? Also wenn die Mannschaft von Inter hat, hauen sie richtig drauf. Und in dem Fall ruft keiner Spitzenreiter, wenn man 1-0 gegen Köln führt.
Ja, vielleicht ist es ja auch sogar ganz gut, dass dieser Dämpfer, so nenne ich es jetzt einfach mal wieder, auch wenn ich weiß, aus was für einer Situation der FC Schalke 04 kommt, trotzdem war dieses Spiel meiner Meinung nach nicht gut, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht. Vielleicht war das aber auch gut für die weitere Entwicklung, dass man gesehen hat, okay, wir sind vielleicht doch noch nicht so weit, wie dieses Leipzig-Spiel vermeintlich gezeigt hat.
Ja, aber nichts anderes haben die auch gesagt. Also das muss man sagen, die haben jetzt nicht nach dem Leipzig-Spiel, sind die mit ihren besten Autos durch die Stadt gefahren und haben sich feiern lassen und gesagt, wir müssen jetzt nicht mehr trainieren. So, das war halt auch nur ein Schritt und es war ein Schritt in die richtige Richtung und wie ich das vor 2 Wochen schon gesagt habe, Zwischenfazit will ich erst im November ziehen, dann lohnt sich das, wenn 10, 11 Spiele gelaufen sind, 2 Pokalrunden gelaufen sind, dann kann man wirklich einen dicken Strich drunter ziehen. Jetzt sind es immer nur Trends und der Trend ist wirklich immer noch in die richtige Richtung. Ich kann jetzt nicht viele Fehler erkennen, beziehungsweise wirklich ganz kleine nur, die David Wagner gemacht hat, seit er im Juli sein Amt angetreten hat. Und es läuft alles wirklich in die richtige Richtung.
Sebastian, hast du den Andi schon mal so unaufgeregt und sachlich über den FC Schalke 04 sprechen können?
Nee. Ja doch, vor anderthalb Jahren.
Ja.
Also es ist ja noch nicht, also ich meine, die war vor gar nicht langer Zeit auch Vizemeister.
Und ich war einer, der gesagt hat, die spielen einfach scheiße. Das habe ich, du
ja,
kannst dich daran erinnern.
Das stimmt.
So,
das
angucken
stimmt.
Konnte man sich das nicht.
Ja, gegen Köln jetzt allerdings, muss man ja zugeben, war es auch jetzt kein Augenschmaus. Ja. Jetzt, wobei natürlich muss ich Schalke trotzdem, finde ich, musst du dich in den Arsch beißen, dass du da die 3 Punkte nicht mitgenommen hast. Also in Tabellenführung ist ja scheißegal, aber dass du da 2 Punkte hergeschenkt hast, das war wirklich, also und da vor
aber
allem,
es war verdient, finde ich insgesamt.
Ja, aber die hatten vorher, glaube ich, 3 100- bis 1000-prozentige Torchancen, diesen sprichwörtlichen Sack endlich zuzumachen. Also sie laufen ja einmal irgendwie mit drei Mann gegen einen gekontert.
Burgstaller an den Pfosten.
Gut, das kann passieren, aber vor allem so diese Konterszenen, wo du echt in Überzahl aufs Tor zuläufst und dann gar nichts bei rumkommt. Also da musst du dich wirklich, also ja, es ist am Ende ein verdientes Ergebnis und trotzdem musst du dich aus Schalker Sicht, finde ich, wahnsinnig ärgern, dass du das Ding nicht durchgebracht hast, weil du ja wirklich gute Chancen hattest, den Sack zuzumachen und dann mit so der vorletzten Aktion dir dann so ein Ding fängst, das ist einfach ärgerlich. Also aber klar, das zeigt eben auch, diese Mannschaft ist in der Entwicklung, sie ist noch lange nicht da, wo sie hin will.
Das haben auch alle gesagt. Also ich glaube, jeder, der nach dem Spiel sich gestellt hat zu Interviews, hat gesagt, wir müssen aus diesem Spiel lernen.
Was kann man lernen?
Natürlich war das wahrscheinlich auch abgesprochen. Ne? Pass auf, man stellt sich zusammen und sagt, pass auf, jeder von uns sagt, wir müssen lernen. Aber in dem Fall stimmt es halt wirklich. Man muss zum Beispiel lernen, oder man kann vielleicht darauf achten, ob es nicht vielleicht doch ein Fehler war, keinen Stürmer mehr nachzuholen.
Wobei sie das ja wollten. Es scheiterte ja auch an anderen Komponenten.
Genau, ob man nicht vielleicht doch nochmal einen Cent mehr hätte in die Hand nehmen können, weiß man nicht. Aber jetzt hast du halt vorne mit Uth und Burgstaller zwei Jungs, die noch kein Saisontor erzielt haben. Und
beide fast ein halbes Jahr ohne Tor.
Sie betonen die Schalker und Jochen Schneider ist fast in der Mixzone ein bisschen fuchsteufelswild geworden, als er darauf angesprochen wurde, dass die Kritik an Burgstaller halt lauter wird. Nein, was der leistet, ist phänomenal und das erinnert mich so ein bisschen an Franco Di Santo vor einem Jahr. Der hat auch jedes Spiel gemacht unter Tedesco, weil er so viel geleistet hat für die Mannschaft, hatte aber dann doch eine blamable Torbilanz und der Guido Burgstaller trifft halt irgendwie gar nicht mehr. So, also das ist, er hatte halt auch die beste Chance, unmittelbar vor dem 1:0 auf 2:0 zu erhöhen. Das muss man halt besser machen. Chancenauswertung muss besser werden. Das ist klar. Oder auch die Mannschaft muss halt allgemein ein bisschen cleverer werden. Das gilt bei der Verteidigung der Ecke. Das hat Suazerda danach geschildert. Das war eine Ecke, die...
Die Einteilung stimmte gar nicht, ne? Erster Pfosten Kutucu.
Genau, das wurde eine Ecke. Das war eine Ecke, die von Florian Kainz auf den kurzen Pfosten geschlagen wurde, auf Jonas Hector und er hat den in die lange Ecke verlängert. Und Herr Serda hat so geschildert, dass bei Ecken war vorher abgemacht, dass Caligiuri den ersten Pfosten verteidigt und das ist auch ganz gut gegangen. Und dann war der auf einmal ausgewechselt und dann stand da auf einmal keiner mehr am kurzen Pfosten. So, und eine richtig clevere Mannschaft hätte sich dann zu organisieren gewusst. Und so musste Nübel dann auch eilig umstellen und hat dann keinen anderen gefunden als Kutucu, den 18-Jährigen, hat ihn dann an den kurzen Pfosten gestellt. Ja, und der ist halt noch ein bisschen zu grün, um gegen einen Jonas Hector da mal eben kurz das Ding wegzuverteidigen. Und der ist halt auch Stürmer, so, ne? Und dementsprechend also cleverer werden, Torchancenauswertung besser machen und so. Da gibt es viele Sachen, die diese Mannschaft im Kleinen noch nicht gut genug macht.
Das hat so ähnlich auch Bodo Menze, der Vater der Knappenschmiede und auch ja ein Schattenmann des Erfolgs vergangener Tage auf Schalke bei uns im Podcast Fußball Insight gesagt. Könnt ihr auch gerne reinhören in die Sonderfolge und fassen wir zusammen beim FC Schalke 04. Cleverer werden, das ist das Motto für die anstehenden Wochen. Ja, beim VfL Bochum, Andi, ich weiß nicht, dein Wochenende war glaube ich dann gerettet nach diesem 3:2 Erfolg gegen den ersten FC Heidenheim. Dieser sprichwörtliche Knoten ist beim VfL Bochum endlich am 9. Spieltag geplatzt.
Ja, ich hätte das Spiel gerne ganz gesehen. Ich war im Innendienst. Für die Hörer muss man das ja mal schildern. Ich bin ja jetzt im Stadion, war ich bei Schalke, auf Schalke am Samstagabend und am Sonntag hatte ich ganz normal den Innendienst. Und da muss man ja auf alles...
Arbeitstier.
Naja, da muss man ja auf alles achten. Und zu der Zeit waren halt drei Spiele parallel. Also Borussia Mönchengladbach spielte, das ist ja für uns wichtig, um 13.30 Uhr. VfL Bochum spielte um 13.30 Uhr. Und der MSV Duisburg, auch wichtig, als Aufstiegskandidat der dritten Liga, kommen wir auch noch gleich kurz drauf, spielte um 14 Uhr. Deswegen konnte ich das nicht ganz so genießen, dieses Spiel. Wobei ich glaube, jeder Bochumer und auch jeder Neutrale hat nach dem 2:3 in der 91. Ja. Minute gedacht, okay, sind noch 3 Minuten in der Nachspielzeit und jetzt kriegen sie wieder einen rein. Aber mein Gott, 3:2 gewonnen und so schnell wird aus. Bochum ist seit 8 Spielen ohne Sieg, Bochum ist seit 4 Spielen ohne Niederlage.
Ja,
ne?
Ist klar.
Oder?
Ja, das stimmt. Wir hören mal ganz kurz rein in Thomas Eisfeld, den könnt ihr auch beim Reviersport lesen, nachlesen. Ein großes Interview mit ihm, schwierige Zeit gehabt. Da auf jeden Fall mal reinklicken. Der hat aber gesagt, ja, wir haben jetzt zwar gewonnen, aber ist noch nicht alles so schön, wie man jetzt meint.
9 Spiele, 8 Punkte. Ist, glaube ich, eine Bilanz vom Absteiger, punktemäßig, also im Durchschnitt. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen zu früh davon zu sprechen, dass man jetzt den Bock umgestoßen hat. Es war jetzt ein Spiel, das wir gewonnen haben und ich glaube, es wird eine schwierige Saison. Das kann man jetzt, glaube ich, schon sagen, weil wer nach 9 Spielen 8 Punkte hat, sollte auf jeden Fall demütig bleiben und versuchen, in den nächsten Spielen auf jeden Fall Punkte zu sammeln.
Sebastian, ich finde, das ist eine sehr reflektierte und eine sehr realistische Einschätzung. 9 Spiele, 8 Punkte, das ist natürlich immer noch einfach richtig, richtig mager und das würde natürlich auch nicht reichen. Aber der Trend, haben jetzt beschrieben, 4 Spiele ungeschlagen, der zeigt zumindest in die richtige Richtung.
Ja, genau, das ist ja schon mal etwas. Aber das ist ja das Interessante, dass so am Ende von solchen, wenn 3 Spiele unentschieden hast, dann von dem 4. total viel abhängt, wie die 3 davor gewertet werden. Ne? Wenn sie verloren hätten, dann wie schon gesagt, dann werden sie jetzt halt seit 9 Spielen ohne Sieg oder und wenn sie dadurch, dass sie jetzt gewonnen haben, sind sie seit 4 Spielen ungeschlagen. Also das ist halt einfach, da sieht man, wie das alles im Fußball letztlich an so Nuancen hängt. Und auch dieses Spiel hing ja an Nuancen. Das ist ja, muss man ja auch ehrlich sagen, natürlich atmen alle durch, dass sie das gewonnen haben, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass da ein vollkommen souveräner Start-Ziel-Sieg gelungen ist, der jetzt zeigt, der VfL Bochum ist wieder da, ist voll in der Spur und wird den Rest der Liga in Grund und Boden spielen, sondern die Probleme, die man hatte, sind ja weiterhin da. Viele zumindest. Also es war natürlich diese drei Punkte.
Es war stabiler
schon
als
davor. Ja, es war stabiler. Diese drei Punkte sind natürlich enorm wichtig, aber er sagt ja vollkommen so recht. Also die Bilanz ist nach wie vor eine katastrophale und du musst natürlich jetzt dich auch weiter verbessern gegenüber diesem Spiel, um in dieser Liga bestehen zu können.
Mir fällt auf, dass wir im Ruhrgebiet gar nicht so gut daran sind, einen Vorsprung zu verteidigen. Ne? Dortmund vergibt dauernd einen Vorsprung. Schalke hat jetzt gegen Köln Vorsprung verspielt. Und Bochum hat ja vor diesem Sieg in Heidenheim auch quasi in jedem Spiel einen Vorsprung verspielt. Das heißt, der Ruhrgebiet, muss man jetzt mal...
So.
Ja, genau. Der Ruhrpott-Mensch, so wie wir Ruhrpott-Menschen sind, kann sich nicht bis zum Schluss konzentrieren. Deshalb müssen wir jetzt...
Wir haben noch ein bisschen, deswegen konzentrieren wir uns nochmal, ne?
Ja, wir müssen nochmal so richtig in uns gehen.
Ah, Andi, lass uns mal so nochmal bei Thomas Reis
Geduld
bleiben.
Geduld bewahren, sage ich da als Dortmunder.
Ja.
Der ein Typ ist, etwas anders als Robin Dutt, ich möchte die beiden überhaupt nicht vergleichen, der aber eine vielleicht etwas, volksnähere Ansprache hat teilweise, als es ein Robin Dutt, der das mehr über das Analytische gemacht hat, auch gegenüber den Spielern, ne? Der Reis, der kommt da vielleicht ein bisschen lockerer und flapsiger daher, das möchte ich überhaupt nicht werten, aber er trifft im Moment auf jeden Fall, so scheint es, den Nerv. Er packt die Spieler richtig an, man hat schon gesehen, dass es jetzt immer wieder pro Spiel eine stetige Weiterentwicklung gegeben hat. Klar, man kann natürlich sagen, das liegt daran, dass es ein neuer Trainer ist, dass sich jeder nochmal beweisen will, aber ich glaube auch, dass das hinsichtlich der Saison danach oder den weiteren Spielen auch dazu führen wird, dass der VfL Bochum jetzt nicht nochmal 8 Spiele braucht, um das nächste Spiel zu gewinnen. Wie siehst du es?
Ja, also wenn ich bei David Wagner nach 3 Monaten noch keinen dicken Strich drunter mache für das erste Zwischenfazit, dann mache ich es bei
Thomas
Reis.
Warum bist du denn
jetzt
so verhalten? Wahnsinn! So kenne ich dich gar nicht.
Doch. Also verhalten bin ich doch immer gewesen.
Ja, ja. Das ist
mehr oder weniger.
Andreas Verhalten ernst nennen wir auch.
Nein, deswegen will ich da jetzt kein Zwischenfazit ziehen schon, aber der Trend, wie du es gerade richtig angesprochen hast, zeigt in die komplett richtige Richtung. Natürlich sind sie in der Außendarstellung ganz anders, Dutt und Reis, was du besser beurteilen kannst als ich. Ich weiß nicht, ob sie in der Trainingsgestaltung, in der taktischen Ausrichtung, in der Ansprache den Spielern gegenüber, in den Einzelgesprächen, ob das so ein großer Unterschied ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen, zumal Heiko Butscher, der Co-Trainer, ist ja geblieben. Ja, also und dementsprechend
Spieler sagen auch, wir hatten auch unter Robin Dutt eine sehr gute Phase. Ja. Wir erinnern uns da an die vergangene Hinrunde oder auch an die Zeit, wo er den Verein gerettet hat. Ich glaube, dass dieser Trainerwechselaspekt jetzt natürlich eine Rolle in gewisser Art und Weise spielt, aber nur für die aktuelle Phase. Jetzt so insgesamt, glaube ich, ähnelt sich da im Moment vom System her vieles und auch von der Trainingsgestaltung vieles, klar.
So, also das ist dann mehr oder weniger ähnlich. Die Spieler müssten sich jetzt nicht so umstellen, dass was sie jetzt halt schaffen, ist mal zum ersten Mal geschafft haben, Vorsprung wirklich über die Ziellinie zu bringen. Die Probleme in der Kaderzusammensetzung zum Beispiel, die haben sich ja immer noch nicht geändert. Mhm. Und da muss am Ende der Saison oder meinetwegen schon jetzt in der Winterpause muss der Verein da ganz ernsthaft das, was wir immer gesagt haben, hier jede Woche nochmal in sich gehen, alles nochmal analysieren, dass viele der Ideen, die der Sportgeschäftsführer Schinzilotz hatte, dass die einfach nicht aufgegangen sind.
Außer Sylvain Gonvoula, da muss man ihn auf jeden Fall sehr, sehr loben.
Genau, da muss man ihn loben.
Topscorer so, der zweiten Liga.
Genau, also das ist gut gegangen. Topscorer, ja, also 6 Tore hat er, glaube ich, ne? Ein weniger als Manuel Schäffler aus Wien.
Er hat aber noch 3 oder 4 Vorlagen.
Der Torschussliste. Das war gut, dass sie alles dafür getan haben, dass der da auch noch beim VfL bleibt. Es war ja nicht so, dass es einstimmig im Verein gewesen wäre. So, ne? Also er musste sich da schon gegen einige Widerstände durchsetzen und
Da ist er immer dran geblieben, den hat er schon, als er den ausgeliehen hat, hat er dem gesagt, so, das wird einer, der sogar vom Potenzial her noch mehr hat als Lukas Hinterseher und wie es scheint, hat er damit recht behalten. Warten wir seine Entwicklung ab und Sebastian, du hast ihn ja vorhin schon gefordert, unseren Kollegen Timo Düngen, den wir ganz lieb grüßen, der hat sich so richtig, richtig geärgert über diese vergangenen 2 Spiele des MSV. Hören wir mal seine Wut im O-Ton.
Also, dass der MSV im Laufe der Saison auch mal eine Delle abbekommt, das war ja klar. Ich meine, bei dieser jungen und komplett neu zusammengestellten Truppe. Und trotzdem sind diese Niederlagen gegen Meppen und Chemnitz einfach nur ärgerlich. Beide Male hätte der MSV nämlich auf Platz 1 springen können Und vor allen Dingen, beide Male hatte man das Gefühl, dass der MSV an der Einstellung gescheitert ist. Also, dass es da ein Kopfproblem gegeben hat. Das hat Kapitän Moritz Stoppelkamp in Bezug auf das Meppenspiel auch in gewisser Weise zugegeben. Da hat er gesagt, ja, so ein bisschen war dieser Sprung auf Tabellenplatz 1 schon in unseren Köpfen, schon vor dem Spiel. Aber in Chemnitz wäre das halt nicht der Fall gewesen. Trotzdem finde ich, auch da hat sich der MSV einfach von einer spielerisch schwächeren Mannschaft den Schneid abkaufen lassen. Deswegen hoffe ich, dass die Länderspielpause dem MSV jetzt mal ganz gut tut, dass sich der MSV also auch mal wieder auf sich besinnt. Denn sonst, muss man sagen, geht diese Euphorie, die ja zu Recht rund um die Mannschaft entstanden ist, ganz, ganz schnell wieder flöten.
Sebastian, MSV hat verloren gegen Meppen, gegen Chemnitz. Timo hat es angesprochen, beide Male hätte man an die Tabellenspitze springen können. Und er beklagt das Wort Einstellung, Mentalität. Wenn er das Marco Reus vorspielen würde.
Er hat das Wort Mentalität aber wirklich komplett vermieden. Ne?
Ja, das stimmt.
Da kriegt er beim nächsten Mal einen drüber. Das erste Mal, was ich zu ihm sage, ist: Timo, Mentalität vergessen, Düng.
Also der MSV in einer schwierigen Phase auch schon wieder. Oder ist das zu früh, das zu sagen?
Naja, dadurch, dass das verdammt schwer ist, aus dieser Liga rauszukommen, wo die drin sind, ist natürlich jeder Punktverlust doppelt und dreifach ärgerlich. Und wenn du dann zwei Spiele so wegschenkst, dann bist du natürlich automatisch als Aufstiegsaspirant, bist du sofort in der schwierigen Lage. Also das lässt du nicht von der Hand weisen. Und vor allem, wenn jetzt, du wirst ja als MSV im Laufe der Saison oft in genau solche Spiele gehen müssen, wo du eben gegen eine vermeintlich kleine Mannschaft spielst, die natürlich sagt, oh geil, jetzt wollen wir mal dem MSV ein Bein stellen. Und wo du selber halt zeigen musst, also ich meine, die gleiche Erfahrung, die Borussia Dortmund in der Bundesliga macht, wo du selber, für die Gegner ist es dann oft das Spiel des Jahres oder eines der Spiele des Jahres. Und für dich ist es halt irgendein Kick in irgendeinem Stadion, was du vielleicht noch nicht mal besonders magst, gegen einen Gegner, den du vielleicht noch nicht mal besonders gut kennst. Und da musst du dich aber trotzdem zur Höchstleistung aufraffen. Und wenn die Mannschaft jetzt zweimal in Folge, in direkter Folge, also beim ersten Mal kannst du ja sagen, ja, scheiße, kann passieren. Beim zweiten Mal solltest du dann eigentlich gewarnt sein und sollten die Antennen dann aufrecht stehen, wenn das dann wieder passiert, ist das natürlich kein besonders schönes Signal. Und da muss jetzt natürlich die Mannschaft ganz schnell zeigen, dass sie daraus lernen, dass sie die anderen Spieler dann anders angeht.
Andi, also, welche Schlüsse braucht es beim MSV Duisburg?
Also ich finde, in der dritten Liga ist ja nicht nur beim MSV Duisburg, sondern bei allen Mannschaften, die wir vor der Saison in unserer Saisonvorschau als Favoriten bezeichnet haben, da ist jetzt keine Mannschaft, die mit 6 Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz steht. Ingolstadt, Braunschweig, das sind Mannschaften, die sind gut gestartet, die sind schon oben dabei und Duisburg ist im Vergleich dazu auch gut gestartet, aber guck dir zum Beispiel mal Kaiserslautern an, die wir alle hoch gehandelt haben, die jetzt den Trainer gewechselt haben, die Aufsichtsräte, Ratsmitglieder treten zurück und sind da unten in Abschießgefahr, da funktioniert es ja gar nicht und erster ist, glaube ich, Unterhaching im Moment, meine ich, ne? Also dementsprechend ist es, die dritte Liga ist halt eine schwierige Liga, ich würde jetzt da noch nicht die große Krise ausrufen, im Gegensatz zu Borussia Dortmund in der ersten Liga, da ist es halt schon ein bisschen extremer, finde ich. Es hat gut funktioniert, die Mannschaft hat schon gezeigt, dass sie es kann und jetzt muss Lieberknecht in der Länderspielpause mit den Spielern mal arbeiten. Die Zeit sollte man ihm geben, genau wie man sie Favre geben muss, ne? Dass er jetzt sagt, du hast jetzt 2 Wochen deine Spieler zusammen, Favre hat sie jetzt nicht mal zwingend zusammen, weil die alle unterwegs sind, aber Lieberknecht hat seine Spieler 2 Wochen zusammen. Ich glaube, er hat ein Niederrhein-Pokalspiel mittendrin bei der Spielvereinigung Velbert, da kann er auch die Mannschaft noch einmal unter Wettkampfbedingungen testen. Ich glaube, im Niederrhein-Pokal setzt er, glaube ich, fast sogar auf seine erste Elf, da baut er nur ganz wenige aus der zweiten Reihe ein. Und dann kann er, wenn das Spiel vernünftig läuft, hast du dann noch ein bisschen mehr Drive für das nächste Spiel. Wenn das Spiel nicht so gut läuft, hast du dann nochmal eine Woche, um zu reagieren. Und der richtige Test kommt dann im nächsten Spiel, dass sie dann nach der Länderspielpause haben. Aber darüber reden wir bestimmt nächste Woche, ne?
Genau. Ich wollte auch gerade sagen, ich danke euch beiden. Ich danke unseren Stimmen und dem Tee hier bei Funke Sport, dass wir diese knappe Stunde durchgehalten haben, trotz unserer Beschwerden. Dankeschön, Andreas Ernst, Sebastian Wessling von Funke Sport. Hat mich sehr gefreut, mit euch wieder über all die Themen.
Es war ein Hochgefühl.
Fachsimpeln.
Oh, genau. Jetzt muss ich aber wieder.
Also für den Abschluss, ich mache jetzt ganz schnell. Ja. Danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, die könnt ihr uns gerne schreiben. Über Facebook, über Twitter. Die Kanäle von Fußball Insights sind da geöffnet für euch.
Gerne auch Haustipps gegen Erkältung.
Haustipps gegen Erkältung, genau. Zitrone, glaube ich, habe ich irgendwann mal was gehört. Bei iTunes könnt ihr uns auch finden und da eine Bewertung, falls ihr das jetzt gerade gehört habt, da ist hier ein bisschen der Strom runtergeflogen, aber ist, glaube ich, nichts Größeres passiert. Der Andi, der räumt da auf. Wie gesagt, bei iTunes könnt ihr uns finden, eine kleine Bewertung da lassen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, ciao.
Aloha.
Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.